Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Zu Gast habe ich heute bei mir den geschätzten Kollegen Dr. Thomas Haarbaum, Generalarzt, ärztlicher Direktor und Kommandeur des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg. Herzlich willkommen, Thomas.
Hallo Petra, schön, dass ich hier sein darf.
Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wir haben uns ja in der Vergangenheit hier und da immer wieder getroffen, auf vielen Veranstaltungen, haben uns oft ausgetauscht. Ich bin ja ab und an auch zu Gast bei euch, weil ich das sehr spannend finde, wie ihr unterschiedliche Themen anpackt, und hatten uns vorgenommen, uns mal zusammenzusetzen. Das ist doch jetzt die Gelegenheit, auch mal ein bisschen etwas weiter über die Themen zu sprechen.
Wir können über alle Themen sprechen, die im Augenblick aktuell sind oder generell das gute Zusammenspiel hier in Hamburg in der Stadt zwischen den verschiedenen Institutionen, den Häusern, den Behörden. Ich freue mich drauf.
Wenn du mir gestattest, würde ich vielleicht kurz so ein bisschen auf deine Vita eingehen. Ich fand es extrem spannend. Du hast ja sehr viel gemacht. Du hast lange und breite akademische Bildung genossen, aber mit dem Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten, wenn ich es richtig gesehen habe. Vielleicht aber einen Schritt vorher. Was war denn zuerst da? Das militärische Leben oder das medizinische?
Das war bei mir ganz unspektakulär. Ich konnte mich als Abiturient nicht wirklich entscheiden, ob ich eher irgendeine fliegerische Laufbahn bei der Lufthansa zum Beispiel machen sollte, ja, als Pilot, oder ob ich Medizin studieren sollte. Und ich kam einfach nicht weiter. Und irgendwann hat mir dann ein Freund gesagt, warum gehst du eigentlich nicht zur Bundeswehr? Da kannst du beides machen, und das war die Grundlage. Also komplett unspektakulär. Es ging damals überhaupt nicht darum, das Vaterland zu verteidigen, sondern ich habe gedacht, ich versuche das mal. So, und dann ging es weiter, und danach habe ich halt festgestellt, welche Möglichkeiten das gibt und welche Möglichkeiten auch dieser Arbeitgeber Bundeswehr bietet. Und dann habe ich meine Motivationslage ein bisschen besser sortiert als vorher und bin bis heute dabei geblieben.
Hast du noch das Fliegen gelernt?
Ja.
Ah, das ist spannend.
Doch, durchaus. Aber ganz kleine Flugzeuge, ne?
Das heißt, privat fliegst du hobbymäßig?
Habe ich lange Zeit gemacht. Diese Private Pilot License, ja. PPLA, da, also ich durfte so Cessnas fliegen und nichts, mit dem man viel kaputt machen kann. Und doch, das habe ich eine ganze Zeit gemacht, durchaus.
Ach, das ist ja wirklich sehr spannend. Mal gucken, wo wir gleich zu Beginn gelandet sind. Mhm. Aber eigentlich wollte ich natürlich von dir hören, wie du deinen Weg dann ins Medizinische gefunden hast.
Ja. Bei uns ist das so, man bewirbt sich als Sanitätsoffiziersanwärter, wenn man jetzt nicht von draußen kommt, von der Seite kommt und schon fertiger Kollege oder Kollegin ist. Man bewirbt sich, dann macht man einen gewissen Anteil der Grundausbildung und macht dann wie alle zivilen Studentinnen und Studenten auch das Studium der Medizin an einer der normalen zivilen Hochschulen. Wir haben ja zwei Bundeswehruniversitäten, die bieten aber die approbierten Berufe nicht an zum Studium. Also das habe ich gemacht. Bei mir war das in meiner Heimatstadt in Münster damals, und aus dem Ganzen habe ich dann so Schwerpunkte gesetzt in dem Studium schon, und die konnte ich dann eben auch aufnehmen.
Du bist ja dann aber über die, du hast, glaube ich, den Facharzt für Allgemeinmedizin dann gemacht, genau, und hat sich dann auf Infektionskrankheiten spezialisiert. Was war der Antrieb dann dafür, ins Ausland zu gehen nochmal?
Also ich war im Studium der Meinung, dass ich unglaublich begnadeter Chirurg bin. Also war ich. Ich konnte gut nähen. So auf dem Niveau hat sich das abgespielt. Und dann bin ich irgendwie in einer Formulatur gelandet für 3 Monate. Wir konnten das damals in Münster so machen, in Tansania am Kilimanjaro. Und da hat sich das bei mir völlig umgekrempelt. Ich habe gesehen, was man auch unter einfachen Bedingungen für tolle Medizin machen kann, was es gerade heißt, Präventivprogramme zu machen, Vorbeugung zu machen und eben auch im Public Health Bereich zu arbeiten. Und da kam eigentlich so dieser Reiz der Infektionsmedizin, der Tropenmedizin. Und da muss ich jetzt das erste Mal sagen, ich glaube nicht, dass ich das, was ich heute machen darf, immer noch machen darf, dass ich das bei einem zivilen Arbeitgeber in der Form geschafft hätte. Weil die gesamte Ausbildung in der Tropenmedizin, das ist ja nur eine Zusatzweiterbildung, ja, ist aufwendig. Mit einem Anteil in Deutschland, mit einem Anteil in den Tropen. Ich durfte damals fast 2 Jahre in Manaus im Amazonas sein. Also das ist schon etwas, was dann wirklich auch die Bundeswehr mir so in dieser Form ermöglicht hat.
Und dann hast du dann in London sozusagen auch deine akademischen Kenntnisse erweitert. Das ist ja sehr viel an Zeitinvestition und an inhaltliche Investition mit einem Schwerpunkt. Aber du hast dich ja scheinbar dann doch auch für strukturelle und übergeordnete Fragen interessiert, sonst wärst du nicht da, wo du bist. Und zwischendurch habe ich in deiner Laufbahn gelesen, dass du auch in der NATO in einer leitenden Funktion tätig warst. Wie kam es dazu?
Das war ein Angebot, was ich hatte. Es ging darum, wir nennen diese Dienststellen, Center of Excellence. Wir haben ein sogenanntes Center of Excellence vom Military Medicine in Budapest. Und das war im Aufbau und da durfte ich halt als Chef des Stabes, als Stellvertreter praktisch so die Organisation des ganzen Aufbaus führen und das Ganze auch inhaltlich ausrichten innerhalb der NATO, was gut ist einerseits, weil man sich verstehen lernt, was aber auch zeigt, wie schwierig es ist unter Ländern, die Partner sind in einer Allianz, wie schwierig es ist, da zu Standards zu kommen, zu Abstimmungen zu kommen, die dann am Ende auch belastbar sind, weil darum geht's ja.
Und ich bin über einen weiteren Begriff gestolpert, den ich gerne erklärt haben möchte, das ist Medical Intelligence. Was versteht man darunter genau? Das, was ich befürchte?
Also es ist Intelligence in the Medical Field. Wir haben damals angefangen, das war irgendwie 2004 oder 2005, ein Dezernat aufzubauen in München, wo es darum ging, weltweit ein Infektionslagebild zu erstellen. Es ging im Wesentlichen um die Verbreitung von Infektionskrankheiten. Der Sinn war klar, wir hatten damals die ersten Erfahrungen in den Auslandseinsätzen, wir hatten die Marine, die sowieso immer unterwegs war und waren in Ländern tätig, die wir vorher so nicht kannten. Und da brauchten wir eben dieses Bild, um dann auch vernünftige Präventionsprogramme einsetzen zu können, Impfprogramme, Malaria-Prophylaxe-Programme und darum ging es. Also das war diese Medical Intelligence. Es ging auch noch darum, dass wir versuchten eben zum Beispiel Krankenhäuser zu identifizieren, mit denen wir dann im Falle eines Falles, zum Beispiel in Afrika bei irgendwelchen humanitären Operationen, auch schnell zusammenarbeiten können, wenn wir selber ein medizinisches Problem vor Ort hatten. Und das waren diese Bereiche, in denen wir da gearbeitet haben.
Jetzt eine blöde zivile Frage. Lernt man zum Beispiel in diesem Kontext auch den Umgang bei Kampfeinsätzen, wie das ist, wenn potenziell möglicherweise auch biologische Waffen eingesetzt werden? Gehört das auch zu dem Spektrum dessen, was man da macht?
Es geht ja erstmal um die Identifizierung zum Beispiel von Ausbrüchen. Und wenn es zu einem Ausbruch kommt, muss man natürlich am Ende die Frage stellen, ob die Kriterien für einen artifiziellen Ausbruch oder einen Einsatz von B-Agenzien, ob die erfüllt sind. Und wenn sie erfüllt wären, dann muss man natürlich auch entsprechend reagieren können.
Die Standardfrage, die ich gerne den Kollegen und Kolleginnen stelle an dieser Stelle ist, jetzt wenn du in der Rückschau zurückblickst, wie hast du denn die Weiterbildung empfunden und wie hast du die Ausbildung zum Studium empfunden? Ist das gut sortiert? Bist du gut durchgekommen? Hat das System Lücken und Tücken? Und wie würdest du es im Vergleich jetzt zu den nachgeordneten Kolleginnen und Kollegen bei dir im Haus sehen? Hat sich da was verändert?
Du bist ja noch Meter jünger als ich, aber ich glaube, wir beide...
Das bezweifle ich.
Ich glaube, wir beide waren noch AIPs.
Oh ja.
So, also, diese AIP-Geschichte. Wir waren einfach Verbrauchsware damals. Ja, das war so. Wir hatten eine Ärzteschwemme. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche eigenen Ansprüche zu formulieren. Und deswegen war das überhaupt nicht strukturiert. Ich bin froh, dass ich überhaupt den Facharzt machen konnte, den allgemeinmedizinischen Facharzt machen konnte damals und dann eben auch diese Zusatzweiterbildung in der Form. Das war zum großen Teil auch Glück und vielleicht auch ein bisschen geschickte Kommunikation an der einen oder anderen Stelle. Es läuft heute ganz anders und es geht nicht nur darum, dass wir natürlich eine Ärzteknappheit haben, sondern es geht ja darum, dass wir die Kolleginnen und Kollegen und übrigens auch das Assistenzpersonal so ausbilden, dass die wirklich selbstbewusst, selbstsicher wissen, was sie tun und dass wir das, was wir aus diesen ganzen Jahren der Einsätze gelernt haben, auch in diese curriculären Anteile unserer Methodik reinbringen, die dann auch wirklich zu einer vernünftigen Weiterbildung führen. Also diese Strukturen, diese curriculären Abschnitte, die gab es damals beim besten Willen noch nicht.
Ich habe es ja schon mal außerhalb des Protokolls schon mal mit dir besprochen. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, wie konsequent ihr zum Beispiel das Thema Weiterbildung vorantreibt hinsichtlich der Strukturierung und der reellen Umsetzung dessen, was die Kolleginnen und Kollegen gelernt haben sollen, bevor sie sich zur Prüfung anmelden. Und im Gegensatz zu dem, was man denkt, ich darf das mal öffentlich sagen, seid ihr gerade den akademischen Einrichtungen zum Teil meilenweit voraus. Stimmt mein Eindruck von außen?
Weiß ich nicht und würde ich auch gar nicht so sehen. Also wir sind ja nicht in irgendeinem Wettbewerb, sondern wir versuchen die bestmögliche Ausbildung anzubieten. Der Punkt ist vielleicht folgender, das ist nicht selbstverständlich. Der Auftrag, den ich mit dem Krankenhaus habe, ist Ausbildung und nicht Patientenbehandlung. Also wir müssen die Ausbildung so machen, dass ich, wie ich gesagt hatte, dass die Kolleginnen und Kollegen wirklich vernünftig vorbereitet sind auf die Einsätze. Das machen wir natürlich am Patienten und das, was wir dafür mehr brauchen, an Zeit zum Beispiel, an Diagnostik, an Liegezeiten, das ist etwas, was dem Patienten natürlich auch unmittelbar zugutekommt. Und das wird auch wertgeschätzt von denen wiederum und damit ist das schon ein Unterschied. Ein Krankenhauskonzern, eine Kette, die in erster Linie gewinnorientiert ist und das ist überhaupt nichts Schlechtes. Wenn ich fast 20.000 Arbeitnehmende hier in Hamburg habe, dann muss irgendwo das Geld herkommen. Da geht es anders. Da geht es vielleicht schneller, da wird noch ganz anders auf KPIs geachtet als bei uns. Wir haben vielleicht andere KPIs, aber das unterscheidet unser Krankenhaus durchaus.
Aber mir fällt spontan was völlig anderes ein, weil du das Thema Ärzteschwemme angesprochen hast. Wir haben ja ein Vielfaches mehr an Ärztinnen und Ärzten als in den 90er Jahren, als du und ich noch am Anfang der Karriere waren. Aber ich glaube, das Problem war damals, dass man aus einer Person mehr Arbeitszeit rausgequetscht hat, als es heute erlaubt ist. Wir hatten gar keine Ärzteschwemme. Man hat dieselbe Arbeit mit weniger Leuten versucht umzusetzen.
Es hat funktioniert.
Ja, der Preis war natürlich hoch, muss man sagen. Und das ist bei dem Turnover, den wir heutzutage haben, glaube ich, kaum noch möglich. Ja, vielen Dank, dass du auch so offen über den persönlichen Werdegang tatsächlich angesprochen hast. Jetzt, wo du in Hamburg gelandet bist und eine Einrichtung leitest, wie würdest du sagen, worin siehst du den Schwerpunkt deiner Tätigkeit im Bundeswehrkrankenhaus? Du hast schon ein bisschen angedeutet, ihr habt den Auftrag, auch auszubilden und weiterzubilden. Aber sicherlich hast du ja viel mehr Aufgaben, als nur die Bildungsfragen zu koordinieren.
Ich führe das Krankenhaus. Das hat 1400 Mitarbeitende im Team, davon sind ungefähr 2/3 Soldatinnen und Soldaten und der Rest sind zivile Mitarbeitende in allen Berufsgruppen. Es geht um Kommunikation, es geht natürlich um Führung, es geht um Vorleben, es geht nicht darum, und das ist ja das, was viele denken, es geht nicht darum, Hierarchien auszuleben, sondern es geht darum, dass man als Team bestmögliche Ergebnisse erzielt, sinnstiftende bestmögliche Ergebnisse. Und da sehe ich meinen Hauptauftrag, das wirklich zu erleichtern, die Strukturen zu schaffen, die Methoden zu schaffen, den Freiraum zu schaffen, Verantwortung zu übernehmen, das ist das Wichtigste. Und gleichzeitig natürlich das, was wir alle machen gerade, die Gesundheitsreform zu kommentieren, die Gesundheitsreform umzusetzen, aber das macht ja nun jeder von uns.
Ja, das ist ja ein guter Punkt, den du ansprichst, weil das ja anknüpft an die grundsätzliche Frage, wo siehst du die Stellung und die Aufgabe des Bundeswehrkrankenhauses im gesamten Setting der Krankenhauslandschaft Hamburg? Wo befindet ihr euch? Wie ordnet ihr euch ein? Wo wollt ihr euch sehen?
Quantitativ spielen wir natürlich neben den beiden Platzhirschen, dem UKE und den Asklepios-Häusern, eine absolut untergeordnete Rolle. Wir haben 150 Planbetten. Quantitativ ist das nicht viel. Ich möchte gerne diese Aufgabe als akademisches Lehrkrankenhaus wirklich leben. Nicht nur für die, die jetzt militärisch dort beschäftigt sind, sondern natürlich auch für die Studenten und Studentinnen, die zu uns kommen, in den Formulaturen, in den PJ-Tertialen oder dann, wenn sie ein bisschen angefixt sind, hinterher auch einen Teil ihrer Assistenzarzttätigkeit hier machen, im Konzert der Stadt. Also diese 150 Planbetten werden nicht über Wohl oder Wehe der Gesundheitsversorgung von Hamburg entscheiden. Das ist mal klar. Wir haben einige Abteilungen, die Alleinstellungsmerkmale haben, eben auch über lange Jahre gewachsen. Wir haben den Bereich der Infektionskrankheiten, den wir uns eben auch erschlossen haben durch die langjährige Kooperation mit dem UKE und dem Bernhard-Nocht-Institut. Das ist einer der Schwerpunkte, der bei uns wirklich ausgeprägt ist und der unterscheidet uns auch von vielen. Das ist ein Bereich, der ja traditionell auch in der Diagnostik teuer ist, wo die Differentialdiagnostik Zeit kostet und das können wir uns durchaus leisten.
Ja.
Oder wenn es dazu kommt, dass wir zum Beispiel kontaminierte Verwundungen aus der Ukraine behandeln müssen, haben wir wahrscheinlich für solche Prozeduren auch etwas mehr Zeit als in den anderen Häusern. Und das könnten Unterschiede sein.
Ja, wobei, du sprichst sehr bescheiden von euch als kleine Einrichtung. Zum einen muss man sagen, die Summe der vielen kleineren Einrichtungen in Hamburg fangen natürlich viel auf und tragen dazu bei, dass man auch dezentral Zugriff hat zu einer stationären Versorgung. Dafür spielen kleinere Häuser sicherlich auch eine wichtige Rolle. Und dazu kommt aber noch, dass sie eine relativ große Notaufnahme hat. So klein ist sie nicht.
Ja, das haben wir. Das haben wir wirklich. Und wir haben vor allem neben der Notaufnahme ja auch das Rettungszentrum, was wirklich eines der größten ist in Norddeutschland. Und Norddeutschland geht ganz schön weit runter. Das ist so. Wir haben alle möglichen Rettungsmittel, die wir betreiben, gemeinsam mit der Feuerwehr, gemeinsam mit der Bundespolizei. Und das schult natürlich unsere Teams einerseits und ist natürlich wirklich auch Garantie für die Stadt, dass wir vernünftige, hochqualifizierte Rettungsmedizin anbieten.
Du hast ja mehrfach jetzt auch im Kontext der klinischen Patientenversorgung nochmal die Rolle der Aus- und Weiterbildung angesprochen. Habt ihr jemanden, der das koordiniert in jeder Fachabteilung oder wie funktioniert das bei euch?
Wir haben in jeder Fachabteilung jemanden, der das koordiniert. Wir haben aber auch einen Weiterbildungs- Beauftragten ja. bei uns, der praktisch dafür da ist, die ganzen Prozesse, die Methodik, die Abstimmung hier mit euch, mit der Kammer.
Hinhören, liebe Krankenhäuser.
Die das versuchen, transparent zu machen, die Optimierungspotenzial erkennen, die das auch das wiederum mit euch kommunizieren, die diese Logbücher vernünftig gestalten, die die Logbücher möglichst modern und digital führbar machen.
Ja.
Das haben wir auf jeden Fall und das ist eben, das ist ja, wie gesagt, unser Hauptauftrag.
Ein weiterer Punkt, der uns Zivilisten natürlich in den Sinn kommt, ist der Bereich Katastrophenfall, Ernstfall. Worin besteht da die Aufgaben des Bundeswehrkrankenhauses? Mhm. Beziehungsweise wie definierst du die Aufgaben für diesen Bereich Hamburg und Umgebung?
Das ist ja eine Frage, die jetzt gerade wirklich aktuell ist.
Ja.
Und auch vor dem Hintergrund der Neustrukturierungen im Rahmen der Gesundheitsreform wird ja häufig die Frage gestellt, ob wir nicht zu viel rationalisieren, auch quantitativ.
Ja.
Bleibt uns überhaupt das, was wir brauchen am Ende, um auf Szenare einzugehen, die ja nicht unrealistisch sind.
Ja.
Wie realistisch sie sind, weiß ich nicht. Aber wenn wir darüber reden, dass wir bis zu 1000 Patienten, die teilweise schwerst verwundet sind, nach Deutschland bekommen, dann müssen wir einfach darauf vorbereitet sein. Und das bringt ein Gesundheitssystem, in dem ja gleichzeitig zivil behandelt werden muss, auf jeden Fall an seine Grenzen. Die Aufgabe des Bundeswehrkrankenhauses in dem Fall ist es, zunächst mal mit zu koordinieren. Wir haben Cluster, die eben nach den Richtungen in Deutschland ausgerichtet sind, also Nordwest, Ost, Süd. Orientiert sich etwas an dieser alten Kleeblattstruktur und wir würden die Koordination von der, ja gerade militärischen Patientenströmen, die würden wir hier mit den zuständigen Behörden oder eben den zuständigen anderen Krankenhäusern, die sich da beteiligen, UKE, Boberg, Unfallkrankenhaus oder die Maximalversorger von Asklepios, da würden wir unterstützen in der Koordination dieser Patientenströme.
Hier ist im Katastrophenfall, wenn es jetzt mal ein Erdbeben gibt, gibt es ja selten bei uns, aber wenn es mal so eine Katastrophe gibt oder im Zuge des Klimawandels mal große Waldbrände gibt, welche Rolle nehmt ihr da ein? Eine ähnlich führende oder ist die Aufgabenverteilung eine andere?
Das würde klassisch Amtshilfe sein. Also letztendlich genau das, was wir ja von der Bundeswehr erlebt haben, auch während der Corona-Pandemie, da sind ja Soldatinnen und Soldaten in verschiedensten Bereichen eingesetzt worden. Als Krankenhaus spielten wir da genauso eine Rolle wie alle anderen Häuser auch. Wir haben Patienten aufgenommen, wir haben Intensivtherapien gemacht, wir haben komplexe Intensivtherapien gemacht. Das ist aber nicht anders. Und wenn dann Unterstützungsbedarf ist und das über Amtshilfe beantragt wird, dann würden wir das machen. Dafür ist ein Bundeswehrkrankenhaus eigentlich nicht die klassische primäre Instanz. Weil meistens braucht man da Leute, die Sandsäcke auffüllen, die Patiententransport machen, die was weiß ich, Notarztwagen fahren. Und die kommen im Regelfall nicht aus den Bundeswehrkrankenhäusern.
Aber jetzt mal so anders gedacht. Ich bin ja Laie in der Umsetzung solcher Dinge, Katastrophenszenarien. Aber ich würde denken, es geht ja auch vor allem um Managementaufgaben und Steuerungsaufgaben.
Genau.
Und wenn wir jetzt aus aktuellem Anlass eine Institution wie die Bundeswehr dazu befähigen, für einen Krisen- oder Ernst die Koordinierungsaufgaben zu übernehmen, warum soll das nicht eine dauerhafte Aufgabe sein? Warum soll man im zivilen Bereich das jemand anders geben, der sich da neu eindeckt?
Ist ja gar nicht so. Also die gerade hier in der Stadt ist ja das Zusammenspiel zwischen den unterschiedlichen Beteiligten sehr, sehr gut. Den Hut hat im Regelfall die Innenbehörde auf. Die hat mittlerweile eine neue Abteilung gegründet, die genau in diese Richtung geht. Also Krisenvorsorge, Lagemanagement und zwar in allen möglichen Sektoren. Und die sind dafür ausgestattet. Die haben ein vernünftiges Lagezentrum, die haben die Vernetzung, die haben die zivile Verantwortung und die können das. Wir stehen gerne beratend zur Seite. Und ich denke, das ist auch eine vernünftige Aufgabenteilung so. Als wir jetzt diesen Verdachtsfall hatten, diesen Marburg-Verdachtsfall, da war es hinterher so, dass die zuständigen Behörden eingeladen hatten, um das Ganze nochmal sehr transparent und sehr offen einfach nochmal gegenzulesen, zu reflektieren und dann auch vor allem dann Optimierungsbedarf für zukünftige Fälle rauszuarbeiten. Und genau das ist das, weswegen ich dieses Zusammenspiel in Hamburg so schätze. Man geht aufeinander zu, es ist ehrlich, es ist überhaupt kein Problem, wenn auch Fehler gemacht wurden, diese Fehler offen zu besprechen und da sind wir einfach Teil des Ganzen.
Ja, jetzt haben wir sozusagen über die Koordinierung gesprochen und über die Ausbildung und Weiterbildung, wenn wir das jetzt zusammenführen wollten. Ja, wenn man bei euch zum Facharzt, zur Fachärztin weitergebildet wird, sind das auch Themen, die für euch in der Weiterbildung eine Rolle spielen und vermittelt werden? Denn generisch kommt sowas ja im Weiterbildungskatalog der Ärztekammern ja nicht vor. Sowas ist ja nicht vorgesehen, der Umgang mit einem Ernstfall, Sonderfall, Massenanfall etc. pp. Mhm. Allenfalls, wenn man in der Notfallmedizin unterwegs ist. Macht ihr sowas in anderen Fachbereichen auch?
Peter, das ist vielleicht mit einer der wichtigsten Fragen. Wir müssen hier einen Spagat machen zwischen dem, was hier im zivilen Gang und Gäbe ist, also im Bereich der Chirurgie zum Beispiel minimal invasive Verfahren.
Ja.
Im Bereich des Einsatzes oder auch im Bereich eines Massenanfalls oder einer Katastrophe muss ich Damage Control Surgery machen können. Also offen operieren, Saving Life and Limbs, das ist dieses Verfahren, Blutstillung machen können und das funktioniert mit dem Da Vinci nicht. Das heißt also, man muss einfach in der Lage sein, beides zu können. Einmal hier auf höchstem Niveau wirklich minimal invasiv, Nutzung von Robotics, ja oder nein, ist egal, aber das muss man können und das ist das, was wir natürlich hier in Deutschland auch anbieten müssen. Auf der anderen Seite muss es gelingen, hier komplementär den Bereich der offenen chirurgischen Verfahren einfach nicht zu vergessen in der Ausbildung. Ob das jetzt in bestimmten Traumazentren ist, ob das in bestimmten Notaufnahmen ist.
Ja.
Wir arbeiten zum Beispiel sehr eng zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in Boberg im Unfallkrankenhaus, aber das muss eben gelingen.
Das ist natürlich, wie du schon sagst, ein großer Spagat, große Herausforderung. Und wahrscheinlich für die Kollegen, die in Weiterbildung sind, auch ein permanentes Switching zwischen unterschiedlichen Welten im Denken bei der alltäglichen Entscheidungsfindung, behandle ich so oder behandle ich so.
Die Entscheidung, die wird ja gerade den jungen Kolleginnen und Kollegen durchaus noch abgenommen. Also da gibt's ja Seniors, die das auch machen. Aber der Punkt ist eben, und das dürfen wir selber auch nicht vergessen, wir sind Ärzte und Ärztinnen in Uniform. Und im Endeffekt geht's darum, dass wir in den Einsätzen vernünftig performen. Also diesen Bezug zu der echten, reinen Militärmedizin, den dürfen wir niemals verlieren, ohne dabei zu vergessen, dass die Standards in Deutschland natürlich ganz andere sind.
Der Ukraine-Krieg, der hat uns ja vor ganz neuen Fragen und neue Herausforderungen gestellt. Und im Kontext dessen sind wir ja auch gerade am Überlegen, uns mit diesen Themen der Versorgung in einem Ernstfall auseinanderzusetzen. Ist es so, dass es eine so neue Situation ist, dass man sich naturgemäß damit bei Null beginnend auseinandersetzt in der Gesellschaft? Oder haben wir es lange versäumt, uns auch gut vorzubereiten auf Sonderfälle?
Wir sind gut vorbereitet. Wir können besser sein, aber wir sind schon gut vorbereitet. Wenn man sich mal überlegt, was jetzt im letzten Jahr oder vorletzten Jahr war es, glaube ich, als dieser Anschlag auf die Zeugen Jehovas war, wie das hier in Hamburg funktioniert hat.
Ja.
Mit der Verteilung der Patienten, mit diesen höchst anspruchsvollen chirurgischen Verfahren, die da anzuwenden waren, auch wegen dieser Religionsgruppe, das hat schon gut funktioniert. Es gibt Themen, die neu sind für uns. Wir arbeiten gerade sehr eng zusammen mit dem UKE und mit Boberg, mit einem Krankenhaus in Kiew über die Städtepartnerschaft. Denen war es wichtig, Multiplikatoren im Bereich der Rehabilitation, der Physiotherapie, der Unfallchirurgie zu bekommen und wir haben von denen gelernt. Also zum Beispiel, ich wusste nicht, dass 80% aller Verletzungen Blastverletzungen sind. Ich wusste nicht, dass jeder verwundete Soldat dort ein Psychotrauma mitbringt.
Ja.
Ich wusste nicht, wie lange es dauert, am Ende zu rehabilitieren. Also das alles wusste ich nicht. Mag sein, dass es klügere Leute gibt als mich, aber da lernen wir gerade eine ganze Menge, auf das wir uns wirklich gemeinsam einstellen müssen. Und das muss offen, transparent kommuniziert werden.
Weil ich glaube, gerade so der Zusammenhang mit psychischem Trauma ist ja auch etwas gewesen, was lange ausgeblendet worden ist, wenn man historisch an die Zeit des Vietnamkrieges und der Heimkehrer danach und deren Schicksale in den USA denkt. Das ist ja etwas, was lange ausgeblendet worden ist. Und ich sage mal, es war auch völlig unheroisch zuzugeben, dass man nicht immer glücklich war mit dem, was man da erlebt hat.
Haben wir live erlebt. Das war genau das, was wir hatten. Und gerade die, die ja so als die allerhärtesten Kämpfer gelten, die in Afghanistan zum Beispiel wirklich auch in Kampfhandlungen verwickelt waren, hatten unglaublich Schwierigkeiten, sich zu öffnen, wenn sie nach Hause kamen und dann merkten, es passt irgendwie nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr mit der Familie, mit Freunden. Sie reagieren aggressiv oder völlig über. Damals war das so, das war ein Stigma, das zuzugeben. Und mittlerweile haben wir es völlig entstigmatisiert. Das sind Erkrankungen wie jeder andere auch. Wir haben mindestens in Berlin und in Hamburg in diesen Bundeswehrkrankenhäusern da auch Schwerpunkte gebildet in der Psychotraumabehandlung. Und das funktioniert wirklich mittlerweile gut und auch sehr niederschwellig.
Gibt es denn Präventionsprogramme für die Kolleginnen und Kollegen, die im Einsatz sind in Krisenregionen? So eine Art von vielleicht, ich weiß nicht, in Analogie zur Supervision bei den Therapeutinnen und Therapeuten, dass man sagt, wenn man in einem schwierigen Umfeld arbeitet, braucht man eine adäquate Begleitung, damit es überhaupt gar nicht erst zur Traumaentstehung kommt. Gibt es solche Programme bei euch?
Die gibt es. Das Wesentliche dabei ist wirklich die Vorbereitung.
Ja.
Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, das Wissen, dass man Verantwortung übernehmen kann, dass man eben an keiner Stelle oder zumindest nicht langfristig überlastet sein wird, was die fachlichen Qualifikationen angeht. Darauf bereiten wir gezielt vor. Und wir bieten nach jedem Einsatz, die über 4 Wochen dauern, bieten wir immer eine Rückkehrerbefragung nicht nur an, sondern auch eine Rückkehrerbetreuung, in dem sehr gezielt darauf eingegangen wird, ob Signale da sind, die vielleicht zu einer Überlastung oder auf eine Überlastung hindeuten. Und denen widmen wir uns dann auch sehr speziell. Das ist aufwendig, aber das hat sich wirklich bewährt.
Das sind Dinge sozusagen, deren Umsetzung ja auch Finanzmittel braucht. Und da sind wir beim aktuellen Thema im Bundestag angekommen. Da wird sehr viel debattiert über die Summen, die investiert werden sollen. in die Bundeswehr. Das ist für uns sozusagen, die nicht in dem Thema drinstecken, als zivile Ärztinnen und Ärzte nicht so ganz klar, inwieweit auch die Arbeit der Ärztinnen und Ärzte inklusive des Bedarfs, den ihr habt für das Arbeiten in diesem Kontext, wie viel davon ist in dieser Diskussion überhaupt eingebettet? Oder denkt die Politik nur sozusagen eher an Waffen, an Infrastruktur, aber wenig an die Gesundheitsthemen?
Wir waren in dem sanitätsdienstlichen Aspekt unserer Bundeswehr waren wir nie schlecht versorgt. Also was Material angeht, zum Beispiel, ich sagte akademisches Lehrkrankenhaus im Krankenhaus, das ist wirklich kein Thema. Wir mussten uns verbessern, wir mussten neue Fähigkeiten entwickeln, auch im Bereich der mobilen Verwundetenversorgung. Das hat mittlerweile auch geklappt.
Ja.
Unser großes Thema ist natürlich, wie bei allem, Personal. Wir brauchen Fachpersonal. Da waren wir bisher, was die finanziellen Möglichkeiten anging, etwas starrer organisiert. Wir werden jetzt flexibler. Es gibt neue Gesetzesgrundlagen, sodass wir auch etwas wettbewerbsfähiger werden, was die Bezahlung angeht. Und ich glaube, damit sind wir ganz gut aufgestellt. Ich denke, dass diese großen Summen, um die es jetzt geht, im Wesentlichen darum gehen, die jahrelangen Versäumnisse in Infrastruktur, in Schwermaterialausstattung, dass das mal aufgefangen wird.
Du bist ja an der Schnittstelle sozusagen zwischen Medizin und dem Militärwesen. Ich habe etwas zugegeben, sehr spitz pointierten Ausspruch von einem Comedian gehört, der gesagt hat, im Zuge dieser Finanzierungsdiskussion reden wir sehr viel über die Bundeswehr, aber über das Gesundheitswesen und die Bildung spricht keiner. Vorher war keiner bereit, dafür Geld auszugeben, für Materialien in der Schule, iPads etc. Und da hat es auf die Spitze getrieben und gesagt, wie ist es denn, wenn wir für die Bundeswehr dieses Mal klatschen gehen, auf den Balkonen und das Geld geben wir für das Gesundheitswesen aus. Das ist zugegeben sehr pointiert. So kann man das nicht stehen lassen. Darüber sind wir uns, glaube ich, einig. Wie empfindest du aber, jetzt mal andersherum gedacht, als Arzt den Umgang mit dem Gesundheitswesen? Jetzt sehen wir, wir stehen vor der Situation, dass wir erkennen, wie du sagst, dass wir einige Jahre die Investitionen in die Bundeswehr versäumt haben und jetzt müssen wir einiges nachholen. Wie erlebst du es denn im Gesundheitswesen?
Da haben wir natürlich finanziert. Die Frage ist, in welche Richtung?
Und haben wir das? Ist mir was entgangen?
Wir haben, ich glaube, nach den USA das zweitteuerste Gesundheitssystem. Also Geld ist mit Sicherheit investiert worden. Die Frage ist, in welche Richtung und vor allem, wie strukturell ist das Ganze abgebildet worden? Wir sind uns ja alle einig in der gemeinsamen Diskussion, dass eine Krankenhausreform, die ja zunächst mal der Anfang ist, auf jeden Fall stattfinden muss. Die muss sektorübergreifend weitergeführt werden. Das, was jetzt zum Beispiel hinten runtergefallen ist durch den Koalitionsbruch, ich bedauere das sehr, die Notfallreform, hätten wir dringend gebraucht, um endlich Strukturen zu kriegen, die KV-Strukturen mit den reinen Notdienststrukturen irgendwo besser in Verbindung bringen. Aber das sind die Themen, denen wir uns natürlich widmen müssen. Die Frage ist auch da wieder Dauer, Länge, Intensivtherapie. Letztes Jahr wurden Zahlen veröffentlicht, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, wie viele Patienten bei uns in Deutschland beatmet sterben. Und das sind natürlich Themen, denen man sich durchaus mal widmen muss. Machen wir an einigen Stellen vielleicht eine Überversorgung? Wie bewerten wir überhaupt Versorgung gerade in der Fläche? Können wir auch als Ärzte, Ärztinnen noch mehr in die Delegation gehen? Was haben neue Berufsfelder, Physician Assistants zum Beispiel, oder auch Gemeindeschwestern, Community Nurses? Was haben die für Perspektiven? Ich denke, wir denken immer noch zu sehr in unseren Boxen. Also wichtig ist, dass wir auch im Gesundheitssystem aus unseren Boxen denken. Die Ärzte aus ihren Boxen, das Pflegepersonal aus seinen Boxen, möglicherweise der öffentliche Gesundheitsdienst. Wir müssen alle viel, viel mehr noch miteinander vernetzt werden, uns austauschen, transparenter werden und uns einfach verstehen. Und dann kann man natürlich auch vernünftig miteinander arbeiten. Das ist so, versuche ich auch das Krankenhaus zu führen.
Ich bin total bei dir. Ich würde aber eines ergänzen wollen. Natürlich ist es so, dass wir bezogen auf das Bruttoinlandsprodukt ähnlich viel Geld ausgeben wie die USA. Die USA gibt immer noch ein bisschen mehr aus als wir. Mhm. Aber wir müssen fairerweise dazu sagen, dass der Umfang der Leistungen und die Zahl der Menschen, denen diese Leistung zur Verfügung steht, prozentual gemessen an der Gesamtbevölkerung, ganz anders aussieht als in den USA. Also wir haben in den USA große Teile der Bevölkerung, die manchmal sogar unabhängig davon, welchen Beruf sie haben und welches Einkommen sie haben, medizinversicherungstechnisch unterversorgt sind, auch nicht die Leistungen bekommen, die ihnen in Deutschland sicherlich auch innerhalb der Kassenleistung zur Verfügung stünde. Also dieses, müssen wir tatsächlich sagen, ist der große Unterschied, dass wir mit diesen hohen Beträgen aber auch eine moderne und wissenschaftsnahe Betreuung in der Fläche nahezu an die gesamte Bevölkerung anbieten und versuchen aber, da wo es die Lücken gibt, die Lücken anders zu schließen zugegeben. Aber ich glaube, die Breite, die gibt es kaum irgendwo anders in der Welt. weiß nicht, wie du das bei deinen vielen Reisen erlebt hast, gerade in Großbritannien.
NHS. Meine Tochter ist da geboren. Also ich muss ehrlich sagen, die umgeburtliche Medizin und Betreuung war blendend, war fantastisch. Aber das ist natürlich jetzt nicht der Punkt. Die Frage ist ja, ob wir das, was wir investieren, ob das wirklich auch, was Effizienz angeht, ob das wirklich richtig investiert wird. Und ich glaube, da ist schon nochmal Potenzial und deutlich Luft nach oben, dass man im niedergelassenen Sektor mit den Strukturen der Krankenhäuser, mit den Möglichkeiten zu ambulantisieren von beiden Seiten, dass man da nochmal ganz anders rangeht. Und klar, in den USA, ich war letztes Jahr kurz da, da gibt es Schwierigkeiten, überhaupt irgendeinen Hausarzt zu finden. Ja. Es geht nicht darum, dass man ein paar Wochen auf einen Termin wartet. Es gibt keine Hausärzte mehr. Ja. Ist ein neues Geschäftsmodell. Die machen das jetzt so, dass sie so spontan Hausarztpraxen dort aufbauen und dann eben die Leute eingeladen werden, dorthin zu gehen. Aber eine kontinuierliche hausärztliche Versorgung ist das beim besten Willen nicht.
Ja, absolut. Und ich glaube trotzdem, dass wir auch innerhalb der Bevölkerung arbeiten müssen, an der Gesundheitskompetenz der Bevölkerung arbeiten müssen. Weil sicherlich ein Teil der Ineffizienzen natürlich auch dadurch entstehen, dass viele nicht wissen, wann sie unter welchen Umständen ins Krankenhaus, in die Notaufnahme, zur Ärztin, zum Arzt gehen sollen. Das wird, glaube ich, auch ein großes Thema der Zukunft sein.
Das war ja das, was in der Über, wenn es vernünftig gelaufen wäre, diese Notfallreform hätte das ja ermöglicht, dass man erstmal am Telefon sozusagen vortriagiert wird mit Empfehlungen, was man schon mal machen kann und dann eingeschätzt wird, ob wirklich ein Arztbesuch notwendig wird oder ob man vielleicht auch erstmal zu Hause abwartet, ne?
Apropos Zukunft, was würdest du sagen, sind Short-Term- und Long-Term-Herausforderungen für deinen Aufgabenbereich im Bundeswehrkrankenhaus hier in Hamburg?
Short-Term ist nicht anders als in allen zivilgetragenen Krankenhäusern. Wir müssen irgendwie gemeinsam diese Notfallreform so umsetzen, dass gleichzeitig dieser Auftrag Ausbildung auch weiter erfüllt werden kann. Also die Leistungsgruppen am Ende anbieten, die das ermöglichen, die militärmedizinisch relevant sind, das ist Short-Term, also bis 27. Long-Term ist auch wieder gemeinsam, dass wir uns alle zusammen auf Szenarien vorbereiten, die eben möglicherweise etwas robuster sind und wo wir wirklich eine Krisenvorbereitung für das Gesundheitssystem gemeinsam erarbeiten müssen. Und das dauert. Das dauert, weil es auch um Verantwortlichkeiten geht, weil es um Kommunikation geht, weil es um Datenaustausch geht und am Ende natürlich auch um Standards der Diagnostik und Therapie.
So, jetzt hast du über die Zukunft schon vieles gesagt. Jetzt machen wir die Reise in die Vergangenheit. Du hast gesagt, am Anfang deines Weges warst du unentschlossen, was passieren soll. In der Rückschau, ist alles richtig gelaufen?
Für mich auf jeden Fall. Ja. Ich würde nichts ändern und ich habe aber auch, ich hatte es auch am Anfang schon mal gesagt, ich habe an der einen oder anderen Stelle bestimmt auch eine gehörige Portion Glück gehabt. doch, für mich ist alles wirklich gut gelaufen. Ich gehe jeden Morgen mit großer Freude in unser Bundeswehrkrankenhaus. Freue mich, wenn ich die Leute dort sehe, die nicht nur, weil ich es bin, sondern allgemein eigentlich ganz freundlich sind. Und die auch signalisieren, dass sie miteinander arbeiten wollen und füreinander arbeiten wollen.
Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit, für deinen Besuch und dafür, dass du uns Einblick gegeben hast in deine Arbeit und die Arbeitsweise des Bundeswehrkrankenhauses. Das war eine weitere Folge der Kammertöne, dem Podcast der Ärztekammer Hamburg. Bleiben Sie uns treu, hören Sie wieder rein. Dankeschön.
Danke dir.